solche Momente suchen oder wie wir auch darauf reagieren. Und in diesen Gedanken dazu bin ich immer mal wieder auch auf ein Thema gestoßen, und zwar die Begrifflichkeit, die Furcht des Herrn. Und das ist so ein Begriff, der jetzt ja nicht nur positiv erstmal Reaktionen bei uns hervorruft, die Furcht des Herrn. Und in der Bibel steht ja auf der anderen Seite auch immer ganz häufig, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Wohlwollende Leute sagen auch, das steht 365 Mal oder 366 Mal in der Bibel, für jeden Tag einmal. Das ist total ermutigend. Leider stimmt es nicht, weil es steht nicht 365 Mal dort, aber ist ja auch mal ein bisschen die Frage, wie man zählt. Sorgen sind ja auch eine Form von Angst, und vielleicht, wenn man das noch damit reinrechnet, Fakt ist auf jeden Fall, es steht sehr, sehr häufig in der Bibel, fürchte dich nicht. Auf der anderen Seite steht halt auch immer wieder da, wir sollen den Herrn fürchten. Und das soll etwas sehr, sehr Gutes sein. Es gibt Verheißungen, die sagen, es bringt Reichtum, es bringt ein langes Leben, es ist eine Quelle des Lebens, es ist eine, das noch nicht, nochmal zurück, Moritz, jawohl, es bringt irgendwie, genau, eine Quelle des Lebens, es ist der Anfang der Erkenntnis, ist die Furcht des Herrn. Es scheint also etwas sehr, sehr Positives zu sein. Und dann wollte ich noch auf Salomo kommen, ein sehr, sehr schlauer Mensch, und die Bibel sagt, dass er der bis dahin schlauste Mensch auf der Erde war. Und er hat sich in seinem Leben ganz viele philosophische Gedanken gemacht und hat das auch in einem Buch aufgeschrieben, seine intellektuelle philosophische Reise, in dem Buch Der Prediger oder Kohelet, ein Buch in der Bibel, und da geht er den ganzen Dingen nach, was ist denn eigentlich der Sinn, warum bin ich hier? Und er geht den Gedanken nach, hey Mann, der Sinn des Lebens ist, ganz viel Geld zu machen, um ganz reich zu werden. Und er wird der reichste Mann seiner Zeit, und dann merkt er, es ist eine Einbahnstraße, das war es nicht. Und dann denkt er sich, okay, Wissen anzuhäufen, das ist der Sinn. Und er wird unglaublich schlau, und er merkt aber dann, es ist eine Einbahnstraße, das ist nicht der Sinn gewesen. Und dann denkt er, okay, Vergnügen, sich wirklich maximal zu vergnügen, mit allen Annehmlichkeiten irgendwie das Leben zu schön zu machen, auch das macht er auf keine Art, auf alle möglichen Arten und Weisen. Also er heiratet allein 1000 Frauen. Das ist schon mal vielleicht für den einen oder anderen sehr fantasieanregend. Aber auch da merkt er, das war's nicht. Das ist nicht der Sinn. Das ist eigentlich ein Jagen nach Wind, den kannst du auch nicht einfangen. Und er kommt dann am Ende seines Buches zu folgendem Schluss, was seiner Meinung nach die Quintessenz ist von allem, was er erkannt hat in seinem Leben. Und jetzt bitte einmal die Folie. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Doppelpunkt. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Jetzt nochmal die Frage, was denn jetzt? Möchte Gott, dass wir Angst haben? Oder möchte er, dass wir keine Angst haben? Und die Antwort ist, ja. Ja, das ist ja eine Entweder-Oder-Frage, die kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Doch, ja. Und ich will das mal erklären. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Wolfgang, möchtest du, dass deine Kinder Angst haben? Dann würde ich sagen, oder möchtest du, dass sie keine Angst haben? Dann würde ich auch sagen, ja. Ich möchte, dass sie keine Angst haben, aber ich möchte auch, dass sie Angst haben. Und manchmal mache ich ihnen sogar Angst. Ich will das mal konkret machen. Ich möchte nicht, dass sie Angst haben vor Schulaufführungen. Oder hier, wenn sie hier vorne was aufführen. Ich möchte nicht, dass sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Ich möchte nicht, dass sie Angst haben vor dem Leben oder vor Prüfungen oder gar vor so völlig überzogenen Ängsten, mit denen wir ja auch manchmal konfrontiert sind. Angst vor Spritzen, Angst vorm Zahnarzt, Angst vor Mäusen, Angst vor haarigen Puppen, was weiß ich. Ich möchte nicht, dass sie Angst davor haben, aber vor ein paar Dingen möchte ich, dass sie Angst haben. Und eine Sache, vor der ich Angst habe, und ich möchte auch, dass meine Kinder Angst davor haben, ist Sekundenschlaf im Auto. Kent West, hatte ich euch eben schon erzählt, ein Wochenende mit viel Action, wenig Schlaf, und wir fahren mit Privatautos dahin, und die meisten, die fahren, haben gerade erstmal den Führerschein.
Und die werden an dem Wochenende so gut wie gar nicht geschlafen haben. Und wenn wir zurückfahren, dann spreche ich mit jedem und sage, hier ist eine Flasche Cola. Und alle anderen Teilnehmer sagen, warum kriege ich denn keine? Du fährst nicht. Und ich sage, du musst mir eine Sache versprechen. Wenn du müde wirst auf der Autobahn, dann fährst du auf den Parkplatz. Völlig egal. Und selbst wenn wir auf den Rasthof Remscheid fahren und uns da hinstellen und schlafen, du unterschätzt das nicht. Hab Angst vor Sekundenschlaf, weil das ist eine Sache, du kannst es nicht kontrollieren. Es kann dich übermannen. Willensstärke hilft nicht. Du bist dann lost. Und ich kenne zu viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die im Auto auf der Autobahn eingepennt sind. Und bei den meisten Leuten ist es gut ausgegangen. Aber auch die erste Beerdigung, die wir hier als Gemeinde hatten, lag am Sekundenschlaf. Es ist etwas, was eine reelle Gefahr ist. Und deswegen sage ich Ihnen das so ernst und ich sage Ihnen, ihr müsst mir das versprechen, wenn ihr müde werdet. Wir fahren hin, wir machen da keine Helden. Ich möchte, dass Sie Angst davor haben. Also so gesehen gibt es schon Dinge, da möchte ich, dass Sie Angst davor haben und schon Dinge, dass Sie, das soll nicht das Lebensmotto sein, dass Sie Angst haben. Und dieses Hin und Her finden wir in der Bibel relativ häufig. Für uns als Europäer, erst recht als Deutsche, ist das irgendwie ein Problem, weil wir mögen klare Aussagen und nicht so sehr das, was wir in der Bibel häufig finden, so gegensätzliche Aussagen, wo das mal einmal so gesagt wird und dann auch wieder andersrum und irgendwie das zusammen ist dann die Wahrheit. Aber wir müssen uns ja nur mal einlassen auf das, was wir dort lesen und nicht das versuchen umzudeuten auf europäisches Denken. Und ein Abschnitt, den ich mit euch noch gefunden habe, wo Jesus auch so ein bisschen so ein Hin und Her hat zwischen, ihr sollt Angst haben, ihr sollt keine Angst haben, ihr sollt Gott fürchten oder ihr sollt euch nicht fürchten, habe ich euch mal mitgebracht. Und den finden wir an drei Stellen in der Bibel einmal mitgebracht. Bitte einmal einblenden. Inzwischen drängten und schoben sich die Menschen zu Tausenden. Jesus wandte sich an seine Jünger und warnte sie: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und hütet euch vor ihrer Heuchelei. So ein bisschen wie vielleicht meine Warnung vor dem Sekundenschlaf im Auto. Er warnt sie vor Heuchelei. Leute, Heuchelei, es passiert so schnell, dass wir, wenn in uns irgendwas zusammenbricht, wenn in uns irgendwelche Zweifel aufkommen, wenn irgendwie Süchte stärker werden, all diese Dinge, dann wollen wir nach außen das Bild aufrechthalten. Das passiert so schnell und Jesus warnt seine Leute vor Heuchelei, vor diesem Sauerteig, was sich so anfängt. Ich habe keine Ahnung vom Backen, aber ich glaube, Sauerteig ist so etwas, was sozusagen auch dann, wenn man anderen Teig oder Mehl dazu gibt, der Einfluss hat auf das andere und es zieht sich so durch. Und er warnt vor Heuchelei. Das kann so schnell passieren und es ist sehr, sehr giftig, denn am Ende, wenn die Dinge dann wirklich rauskommen, wie es wirklich aussieht in deinem Leben oder in dir, dann ja, ist der Schaden wahrscheinlich viel, viel größer, als wenn du lieber ein bisschen gebrochen durchs Leben gehst, ein bisschen offener, alle Leute auch vielleicht wissen, dass du vieles nicht so richtig hinkriegst, aber ehrlich bist in den Dingen und auch da sicher klar, keiner ruft dich auf, jetzt hier der Exhibitionist in der Gemeinde zu sein und alles, was du gerade in dir vorgeht, musst du auch nicht sagen, das wäre auch ein bisschen extrem und doch, Jesus warnt uns vor Heuchelei, da aufzupassen. Und er begründet das auch noch so ein bisschen seinen Leuten, so wie ich das gerade mit dem Sekundenschlaf ja auch versucht habe zu begründen, warum mir das wichtig ist, dass da auch eine gewisse Angst davor ist. Jesus sagt, es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird dann öffentlich bekannt gemacht werden. Alles, was ihr im Dunkeln gesagt habt, wird im Hellen zu hören sein und was ihr hinter verschlossenen Türen geflüstert habt, wird man von den Dächern rufen, sodass es alle hören. Wenn er so recht hat, und Salomo sagt das ja auch, alles, was geheim ist, sei es gut oder schlecht, wird irgendwann vor Gott offenbar werden und auch vor den anderen, dann macht das gar keinen Sinn. Dann ist es so doof, wenn man als Heuchler dann entlarvt wird, dann ist es so gut, jetzt schon irgendwie ehrlich zu sein vor sich, bei seinen Mitmenschen, in seiner Familie, ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern Ehrlichkeit zu wagen, ist wirklich eine gute Sache. Jesus geht noch weiter. Meine Freunde, habt keine Angst vor denen, die euch töten wollen. Sie können nur den Körper töten, mehr können sie euch nicht antun. Das ist immer wirklich beruhigend. Also, okay, habt Angst, also fürchtet euch, hütet euch vor Heuchelei, aber vor Leuten, die euch töten, da solltet ihr beispielsweise keine Angst haben. Mehr als euch töten können sie nicht. Ich glaube, er meint das aber wirklich ernst. Ich glaube, er meint es wirklich ernst, dass wir da keine Angst vor haben sollten. Also, fährst du mal, also erster Abschnitt, hütet euch vor einer Sache. Hier habt keine Angst. Aber jetzt kommen wir wieder das nächste, wovor wir uns fürchten sollen, wäre das. Aber ich sage euch, wenn ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der die Macht hat, Menschen zu töten und sie danach in die Hölle zu werfen. Ja, das ist ein Vers, wo man auch so tendenziell fast so ein bisschen so sagen würde, den überspringe ich lieber. Da nimmt man lieber, macht das wie so einen schönen Kalender, wo Sonnenuntergänge drauf sind und sucht sich diese Verse raus, die einfach zum Sonnenuntergang passen. Ich habe auch so einen Kalender bekommen, stimmt gar nicht ganz. Felix hat so einen Kalender bekommen von Alex. Da sind auch solche Bilder drauf, genauso, so richtig schöne Bilder. Aber so die ganzen ultra harten Bibelverse sind da drauf, die überhaupt nicht zu dem Bild passen. Also wir haben ihn total gefeiert, beispielsweise aus Hesekiel. Okay, sprach der Herr, du kannst Kuhmist nehmen statt Menschenkot, um darauf dein Brot zu backen. völlig aus dem Zusammenhang gerissen, also die Bibelleser wissen, um was es da geht. Alle anderen denken sich, das steht in der Bibel. Okay, du kannst Rindermist nehmen statt Menschenkot, um darauf dein Brot zu backen. Naja, also man kann das so selektiv machen, dass man alles nur so sich hier mal so was rausnimmt. Ach, das gefällt mir, das passt gut, das, ne? Ja, oder man liest mal den ganzen Abschnitt und dann sieht man auch hier sowas. Na, nochmal zurück bitte. Also fürchtet euch lieber vor Gott. Der kann nämlich nicht nur Menschen töten, sondern auch, wenn sie gestorben sind, noch zur Rechenschaft ziehen. Und das würde er auch tun, weil das macht er auch an 1000 Stellen klar, dass er das machen wird, so wie Salomo es auch schon erkannt hat. Alles, sei es gut, super, oder sei es böse, das wird er irgendwie, wird vor ihm offenbar und er wird darüber Gericht halten. Ich habe ein bisschen an das Volk Israel gedacht, was in Ägypten versklavt war. Auf der einen Seite waren die sehr, sehr armen, unterdrückten Sklaven. Auf der anderen Seite waren die sehr reichen Unterdrücker, die Ägypter. Und es war ein himmelschreiendes Unrecht. Und Gott geht in die Situation hinein und fängt an, die Ägypter, die Unterdrücker, zu warnen. Und nochmal zu warnen. Und nochmal zu warnen. Und es gibt Ansage 1, 2, 3, 4, 10 Stück mit 10 Plagen jeweils. Und er sagt, wenn ihr das jetzt hier nicht beendet, diese Unterdrückung, dann werde ich kommen. Und das wird passieren. Und das passiert dann auch. Und es endet eigentlich in einer wirklich Katastrophe auch für die Ägypter. Und die Unterdrückten und Armen werden freigelassen und können rausziehen. Und ich glaube, dass danach die Ägypter sich vor dem Gott der Israeliten gefürchtet haben, Angst hatten vor dem, was er tun kann. Und ich glaube auch, dass die Israeliten irgendwie Angst vor ihrem eigenen Gott bekommen haben, wozu er imstande ist, was er tun kann. Aber doch irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass es einen Riesenunterschied macht, ist, ob man Gott zum Freund hat, zur Unterstützung oder als Feind. Und dass man ihn eigentlich, wenn man ihn kennt, nicht als Feind haben möchte. Und das ist auch durch all die Situationen, auch die wir jetzt haben, mit Menschenrechtsverletzungen ohne Ende und die Diktatoren und Regime der jetzigen Zeit und auch des vorherigen Jahrhunderts, dass es häufig schon Positionen gibt, auf der einen Seite Unterdrücker, auf der anderen Seite die Unterdrückten, und dass Gott halt auf einer Seite steht. Und wir uns auch auf seine Seite stellen sollten. Und Halleluja, hat es ja in der Nazi-Zeit auch Leute gegeben, die sich auf die richtige Seite gestellt haben, die sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt haben, auf die Seite Gottes gestellt haben. Und wir sind heute so stolz darauf und feiern sie und stellen uns vor, wie wir auch irgendwie da genauso drauf wären. Oder dass es auch in Russland Leute gibt, die sich gegen Putin stellen und so einen Mut da beweisen, so, so stark. Und auch bei den Ägyptern gab es Leute, und das ist ja so ein bisschen so eine Sache, wo man auch manchmal denkt, ja, aber da kann doch hier, dass die ganzen Ägypter, Gott straft die so kollektiv und das ist doch eigentlich nur der Pharao, nur das Regime und nur eigentlich nur der Pharao, der es gemacht hat. Stimmt, der hat sicher die Hauptverantwortung und trotzdem hat der Pharao, genau wie jeder Diktator, Tausende von Tausenden Leuten, die ihn dabei unterstützen, die das möglich machen, die da mitmachen. Und manchmal sind es nur wenige oder meistens nur wenige, die dagegen arbeiten und den Mund aufmachen und sich klar dagegen stellen. Und auch bei den Ägyptern war das so, und das ist eigentlich nur so eine ganz kleine, fast schon eine Nebenbemerkung in der Bibel, dass mit, als die Israeliten ausziehen aus Ägypten, viele Ägypter haben sich angeschlossen. Man hatte die Wahl, man konnte sich positionieren auf die richtige oder auf die falsche Seite. Und einige Ägypter haben das gemacht und das war sehr, sehr gut und das war sehr, sehr richtig. Und ich glaube, dass wir Gott nicht zum Feind haben wollen oder auch sollten. Und auch da, dass auch die Furcht des Herrn ist. Nächster Vers. Jesus stellt ihnen eine Frage. Was kosten 5 Spatzen? Vielleicht ein paar Cent. Und doch vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Und auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst, denn ihr seid ihm wertvoller als ein ganzer Schwarm von Spatzen. Warnung vor Heuchelei, keine Angst vor Leuten, die euch töten wollen. Keine Ahnung, lieber Gott zu fürchten. Und jetzt auch wieder, habt keine Angst. Gott mag Spatzen. Und Sperlinge, heißt an anderen Stellen, sind Sperlinge und Spatzen eigentlich dasselbe? Frau gesagt, ja. Ja, also wahrscheinlich ist das Gleiche. Also Gott mag Spatzen und Spätzle vielleicht auch. Okay, da war jetzt hier falsche Lehre. Spätzle ist was Falsches, ja. Wurde direkt korrigiert und richtig gestellt, super. Gott mag Spatzen und kleine Vögel. Wird dieser Abschnitt, dieser Monolog von Jesus oder dieser Dialog, der steht 3-mal in der Bibel. Und einmal heißt es auch, dass irgendwie, wenn ein kleiner Vogel auf den Boden fällt, dann Gott entgeht das nicht. Ihm ist das nicht egal, wenn kleine Vögel auf den Boden fallen. Und unser Gott sieht die Vögel auf diesem Planeten und sie sind ihm wichtig. Das finde ich voll schön. Und Jesus sagt aber auch, dass du ihm viel wichtiger bist als ein ganzer Schwarm voller Vögelchen. Und dass selbst die Haare auf deinem Kopf gezählt sind. Und dass wir deswegen keine Angst haben sollen, weil Gott das wichtig nimmt. Ich habe mal bei einem Gebetsspaziergang bin ich so ein bisschen an diesem Vers hängen geblieben und habe mal wirklich versucht, ernsthaft darüber nachzudenken. Gott, warum hast du wirklich meine Haare gezählt, wenn das so stimmt? Und ich habe gedacht, okay, jetzt einfach nur, dass er denkt, so ein bisschen nerdmäßig, alles zu zählen wie eine Inventur, das widerspricht eigentlich der Bibel, das ist Quatsch. Einfach Langeweile, das widerspricht auch ganz klar der Schrift. Dass er mich beeindrucken will, ist eigentlich auch Quatsch, weil Gott hat die Haare gezählt auf meinem Kopf, aber er hat es ja scheinbar nie jemandem groß erzählt oder gibt damit an, dass er weiß, wer wie viele Haare hat oder so. Also warum steht das da? Gott, warum hast du wirklich meine Haare gezählt? Was bedeutet das? Und irgendwie ist das so wissensmäßig so echt tief in mein Herz gefallen, dass ich glaube, dass Gott die Haare auf meinem Haupt gezählt hat, weil er sich wirklich für mich interessiert. Proaktiv. Dass ich nicht ihn überreden muss, Herr, guck doch mal meine Situation, guck doch mal, was hier los ist und weißt du überhaupt, was hier los ist auf dieser Welt? Sondern weil er sich wirklich dafür interessiert, für mein kleines Leben, was vielleicht mehr wert ist als ein paar Spatzen und trotzdem im Universum auch fast genauso groß ist wie ein Spatz. Nämlich eigentlich nichts. Und Gott ist wirklich interessiert, was in meinem Leben los ist, wie es mir gerade geht, was mich beschäftigt. Und ich muss ihn nicht, er ist nicht phlegmatisch, er ist nicht passiv oder aggressiv-passiv, dass er einfach ein stoischer Gott ist, immer nur der ferne Gott sein will, sondern dass er der nahe Gott sein will. Und dass wir deswegen keine Angst haben müssen, weil er sich wirklich interessiert. Ganz viele Fragen bleiben vielleicht offen. Ja, was denn jetzt mehr? Keine Angst haben, angstfrei durchs Leben gehen? Ja. Und trotzdem auch ein, wenn Furcht, dann Respekt und Furcht vor Gott oder vor den Dingen, die uns wirklich, wirklich schaden können. Oder Furcht davor zu haben, ja, Furcht vor Gott zu haben, sollten die Feinde Gottes. Man möchte ihn nicht zum Feind haben. Es gibt Leute, da bin ich irgendwie auch, war ich auch als Jugendlicher schon froh, dass es eher meine Freunde waren. Und dass wenn ich nur entfernte Freunde, ich kannte die Jungs aus der Straße und ich wusste, wenn ich da durchgehe, ich habe nichts zu befürchten, es war irgendwie gut. Und auch Gottes Freund zu sein, ist so viel besser, als auf der falschen Seite zu stehen. Okay. Das wollte ich predigen und ich lade euch ein, wenn es geht, einmal noch aufzustehen und ihr als Band kommt ruhig mal nach vorne.